Ist Gott gut? Also einige sind der Ansicht. Ist Gott gut? Ja. Sind Gottes Pläne gut? Oh, sehr gut, vollkommen. Sind Gottes Pläne immer gut? Er macht keine Fehler. Das ist unsere Theologie. Sind Gottes Pläne, wenn sie dich unter eine harte Hand bringen, gut? Es fühlt sich nicht gut an, das will ich wohl unterschreiben. Niemand fühlt sich gut, wenn er in schwere Lebensumstände kommt. Aber wenn Gottes Plan, wenn wir wirklich glauben, dass Gott gut ist, dass seine Pläne gut sind, dass sie immer gut sind, wenn dann dieser immer sehr gute Plan Gottes dich unter eine harte Hand führt, weil er der Töpfer ist und mit seiner Hand den Ton, dein Leben formt, damit du ein gutes, brauchbares Gefäß wirst, dann ist sein Plan gut. Dann ist er sehr gut. Vielleicht sind die Umstände nicht gut. Vielleicht sind sie sogar von sehr viel Bosheit und Sünde durch andere Menschen an dir geprägt. Und das nennt Gott auch nicht gut. Aber er hat einen guten Plan mit dir. Und sein Weg mit dir ist auch dann gut, wenn du unter eine harte Hand gerätst. Und ich möchte, dass wir dieses Gott ist gut und seine Pläne sind immer gut mit uns tief in unserem Herzen behalten und in unserem Gedächtnis behalten, wenn wir uns jetzt auf ein schwieriges Thema wieder einlassen werden. Nun, es ist die Fortsetzung des Themas, das ich vor einem Monat begonnen habe. Insofern fühle ich mich ein bisschen gezwungen, teilweise Wiederholungen zu machen. Nun, die Überschrift seht ihr schon in den Wochenblättern, die Rolle der Ehefrau. Oder da steht, glaube ich, die Rolle der Frau. Ja, wahrscheinlich habe ich das falsch weitergegeben. Eigentlich habe ich die Predigt betitelt mit die Rolle der Ehefrau. Gottes Plan für ein erfülltes Eheleben der Frau. Es ist nicht sein vollständiger Plan, da gehört noch das Handeln des Mannes dazu, das stimmt. Aber dennoch ist das auch mit ein Plan zu einem erfüllten Leben in einer Ehe. Wir werden uns heute als Fortsetzung den Teil der Rolle der Frau anschauen und beim nächsten Mal werden wir uns dann die Rolle des Mannes anschauen und wir tun es auf der Basis von Epheser Kapitel 5, Verse 22 bis 24. Dieser Text lehrt uns zum einen das Wesen der Rolle der Ehefrau. Er lehrt uns auch die Grundlage für ihre Rolle, also eine Begründung gibt es, warum sie diese Rolle hat. Gott lässt uns nicht im Ungewissen, er sagt nicht einfach, tu das und dann ist gut. Er gibt eine Begründung dafür, warum. Und wir werden uns auch das Vorbild dieser Rolle anschauen und auch inwiefern wir dieses Vorbild in unserem Alltag anwenden können. Und ich will jetzt schon mal sagen, auch wenn das Thema sich jetzt sehr weiblich anhört und sehr frauenlastig ist, rede ich heute nicht zu der Hälfte der Zuhörerschaft, sondern ich rede tatsächlich zu allen. Erstens ist es für jeden Mann und auch zukünftigen Mann gut, wenn er Gottes Plan für seine Frau oder auch zukünftige Frau kennt, denn dann kann er ihr auch helfen und kann auch Rücksicht nehmen. Und zum anderen sind die Prinzipien, um die es hier geht, das heißt seine Rolle ausfüllen, auch unter schwierigen Umständen, in gleicher Weise auf den Mann übertragbar, denn auch der Mann ist immer wieder in einer Rolle, wo er nicht die Leitung hat, sondern wo er sich unterordnen muss. Keiner von euch, keiner von uns ist immer derjenige, der sagt, wo es lang geht. Es mag sein, dass du in einem Bereich deines Lebens eine Führungspersönlichkeit bist und eine Führung innehast, aber dann gibt es andere Bereiche in deinem Leben, in denen du dich wirklich auch unterordnen musst. Und insofern können wir alle von diesen Prinzipien heute viel mitnehmen. Lasst uns diesen Abschnitt lesen, den Predigttext Epheser Kapitel 5, Verse 22 bis 24. Es sind die ersten drei Verse von einem Abschnitt in der Bibel, von einem der bekanntesten Abschnitte in der Bibel, der als die sogenannte christliche Haustafel in die Geschichte eingegangen ist. Er wird von vielen Christen als die christliche Haustafel benannt. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Nun, ich gebe zu, dieser Abschnitt ist mit Sicherheit kein Abschnitt, über den man eine öffentliche Rede in der Stadt halten möchte. Und er kollidiert durchaus mit einigen der Wertvorstellungen von uns, die wir auch in unserem Land mitbekommen haben. Ich warne aber von vornherein, dass keiner hier bitte auf die Idee kommen möge, dass er das allgemeine Verständnis in unserem Land für Unterordnung in dieses Wort hineinlegt und sagt, was mein Nachbar von Unterordnung versteht und was die Regierung unter Unterordnung versteht oder unsere Lehrer, das ist das, was hier mit Unterordnung gemeint ist. Das ist es nämlich nicht. Und deswegen müssen wir uns jetzt nochmal die Definition in Erinnerung rufen, die ich letztes Mal sehr ausführlich herausgeleitet habe aus der Bibel. Und zwar, indem ich, ihr erinnert euch vielleicht noch, einzelne Bibelstellen, die uns etwas darüber sagen oder auch hier den Zusammenhang genommen habe, um zu zeigen, welche Eigenschaften, mit welchen Adjektiven zum Beispiel oder welche Ursachen uns zeigen, was mit Unterordnung tatsächlich gemeint ist. Und das Erste finden wir in der Schöpfungsgeschichte, dort, wo Gott den Menschen geschaffen hat, Mann und Frau. Dort hat er gesagt, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist, der Mensch. Ich will ihm eine Hilfe machen. Wenn Gott nun die Rolle der Frau mit Unterordnung bezeichnet, bei der Schöpfung sie als Hilfe bezeichnet, dann müssen wir einfach in der Definition nicht so sehr seinen Verstand am Haken abgeben und nichts zu sagen haben, verstehen, sondern Hilfe verstehen. Das heißt, eine Frau, wenn wir das Wort Unterordnung biblisch definieren wollen, dann hat dieses Wort auf jeden Fall den Aspekt einer Ergänzung und Hilfe. Das ist ein zentraler Aspekt, wenn es in der Bibel um Unterordnung geht. Ergänzung und Hilfe für jemanden, der seine Aufgabe alleine nicht oder nicht vollständig erfüllen kann. So hat Gott dem Mann eine Aufgabe gegeben, die er alleine nicht vollständig erfüllen kann oder teilweise auch gar nicht. Und er sagt, du brauchst eine Hilfe und ich gebe dir diese Hilfe, die zu dir passt in allem. Und das war die Frau. Das andere, was wir hier in Kapitel 5, Vers 21 vom Zusammenhang her sehen, denn in 22 steht gar nicht unterordnen, das Wort unterordnen kommt in 21 vor, in Vers 21, dort heißt es, unterordnet euch einander in der Furcht Christi. Jede Unterordnung, egal welche, allein einfach vom Wesen eines Unterordnens aus biblischem Verständnis, geschieht in der Furcht Christi, nicht in der Furcht des Menschen, dem wir uns unterordnen. Das ist ein zweiter, sehr wesentlicher Punkt, aber auch ein sehr anderer Punkt, als wir ihn aus der Welt kennen. Wenn man sich einem Chef unterordnet, dann unterordnen sich die meisten dem Chef einfach, weil es eine anständige Handlung ist, oder vielleicht auch, weil sie den Chef fürchten, weil es ein sehr dominanter, cholerischer Chef ist. Das verstehen wir, dass wir uns jemanden, der sehr dominant ist, der vielleicht sogar emotional oder auch körperlich gewalttätig ist, dass wir uns ihm unterordnen, aus Furcht davor, irgendwelche Nachteile zu bekommen. Aber das ist nicht die Art von Furcht, die in der Unterordnung, wie Gott sie versteht, sein soll. Sondern die Unterordnung aus Gottes Sicht ist die Furcht Gottes. Müssten wir eigentlich vielleicht noch darüber reden, was ist Gottes Furcht? Das werden wir an anderer Stelle tun, sonst reicht uns die Zeit selbst in den nächsten 2 Stunden nicht. Die Unterordnung geschieht in Gottesfurcht. Die Frau unterordnet sich dem Mann, aber in Gottesfurcht. Wir unterordnen uns unserer Regierung in Gottesfurcht. Die Kinder unterordnen sich ihren Eltern, aber in Gottesfurcht. Nicht aus Furcht vor dem Menschen, dem wir uns unterordnen. Ihn brauchen wir nicht fürchten und sollten wir nicht fürchten. Wenn wir noch weiter schauen, was Unterordnung allgemein bedeutet in der Bibel, dann können wir zu 1. Petrus 5,5 gehen und werden dort feststellen, es ist eine Haltung der Demut. Aus zeitlichen Gründen möchte ich das jetzt nicht weiter ausführen, aber ihr könnt es gerne prüfen. Wenn wir den Anfang dieses ganzen Abschnittes, in dem wir uns hier befinden, lesen und auch sonst einmal gucken, worüber redet Paulus hier im 5. Kapitel und dann auch noch weiter, merken wir, es geht um Liebe. Er beginnt diesen Abschnitt, den inhaltlichen Abschnitt mit, werdet nun Nachahmer Gottes und wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns geliebt hat. Unterordnung ist ein Akt der Liebe, sollte in Liebe ausgeführt werden. Und das Letzte, was ich nennen möchte, das ist nicht umfassend, aber ich will eine nicht zu komplizierte Definition geben, es ist eine freiwillige Sache. Gerade wenn es speziell um die Unterordnung der Frau ihrem Mann gegenüber geht, gibt es nirgendwo in der Bibel die Aufforderung an den Mann, er solle dafür sorgen, dass sich die Frau ihm unterordnet, oder er solle über seine Frau herrschen, in der Art und Weise, wie wir herrschen in der Welt verstehen. Auch da muss man immer aufpassen, welches Wort gerade in der Bibel benutzt wird, in welchem Zusammenhang. Wir können daraus die Definition machen, Unterordnung ist eine gottesfürchtige und demütige Haltung der liebenden Unterstützung, die dem Gegenüber hilft, seine Aufgabe bestmöglichst zu erfüllen. Allgemeine Definition von Unterordnung aus der Bibel. Es ist eine gottesfürchtige und demütige Haltung der liebenden Unterstützung, die dem Gegenüber hilft, seine Aufgabe bestmöglichst zu erfüllen. Nun, diese Definition beinhaltet ein paar schmerzliche Inhalte und wir werden heute etwas ausführlicher darauf eingehen. Es heißt, wenn jemand, der sich einem anderen unterordnet, und wir werden das heute eben entsprechend dieses Textes, der heute gerade dran ist, auf die Frauen im Besonderen anwenden, aber er ist auf alle angewendet. Wenn du dich jemandem unterordnest, bedeutet das, dass du deine Ziele zurückstellst und aufgibst und die Ziele desjenigen mitbefolgst, dem du hilfst, seine Aufgaben zu erfüllen. Das ist sowohl bei der Unterordnung des Staates, da müssten wir uns die Frage stellen, welche Aufgabe hat der Staat von Gott bekommen, die wir unterstützen als Bürger, die sich dem Staat unterordnen sollen? Fällt da wirklich alles rein, was der Staat will oder nicht? Das ist ein anderes Thema. Das ist auch, wenn wir sagen, wir unterordnen uns der Gemeindeleitung, dann fragen wir auch, was ist der Auftrag, den die Gemeinde hat? Und diesen Auftrag soll ja die Gemeindeleitung auch verfolgen. Die Gemeindeleitung kann nicht einfach irgendetwas machen, wozu sie sich vorstellt, was ihre Gemeinde sein sollte. Sie muss schon Gott fragen, was er für eine Absicht mit der Gemeinde hat. Und entsprechend ist die Gemeinde, die sich unterordnet, der Leitung, muss diesem Auftrag folgen. Sie hilft dabei, den Auftrag Gottes auszuführen. Und wenn sich eine Frau ihrem Mann unterordnet, dann ist sie eine liebende Unterstützung für ihren Mann mit gottesfürchtiger und demütiger Haltung, seine Aufgaben zu erfüllen, während sie selbst ihre eigenen Ziele zurückstellt. So wie das Gemeindeglied seine Ziele zurückstellt, um die Ziele zu erreichen, die Gott für die Gemeinde hat, so wie der Christ, der sich Christus unterordnet, seine Lebensziele zurückstellt, um die Aufgaben und Ziele zu erreichen, die Christus hat oder die er uns gegeben hat, genauso macht es auch die Frau ihrem Mann gegenüber. Das ist allgemeines Prinzip, wenn es um Unterordnung geht, wenn die Bibel von Unterordnung spricht. Mir ist bewusst, dass es nicht das ist, was viele Menschen um uns herum unter Unterordnung verstehen. Und ein falsches, nicht biblisches Verständnis von Unterordnung ist natürlich für uns ein Problem. Und ich sage nicht, dass all die Dinge gut sind, von denen unsere Nachbarn oder unsere Mitarbeiter und unsere Bürger dann reden. Ich möchte mich heute grundsätzlich nur auf diese Art von Unterordnung beschränken, zu denen Gott uns aufruft oder hier im Besonderen, zu denen er die Frau aufruft. Nun, Unterordnung, vielleicht mal ein paar Aufzählungen zu dem, was Unterordnung nicht ist. Unterordnung ist dementsprechend nicht zu allem Ja zu sagen, wenn der Mann etwas sagt. Also die Frau hat nicht den Auftrag, alle Ideen des Mannes gleich zu bejahen und immer sofort loszulegen. Das bedeutet auch nicht, jedem Verlangen des Mannes nachgeben zu müssen, wenn es zum Beispiel Sünde ist oder wenn sie es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren kann, sollte sie das nicht tun. Was ist wenn? Dazu kommen wir später. Unterordnung ist nicht, dass die Frau in irgendeiner Weise weniger wert wäre oder weniger intelligent oder nicht so bedeutsam wäre. Das hat damit nichts zu tun. Unabhängig von diesem Bereich der Rollenverteilung sagt Gott, dass in Christus weder Mann noch Frau etwas ist und weder der Mann ohne die Frau noch die Frau ohne den Mann irgendeinen besonderen Wert hat in der Ehe. Also das sind alle gleich. Hier geht es nur um eine Rollenverteilung in bestimmten Bereichen. Unterordnung bedeutet auch nicht, dass die Frau ihre Gabe, die sie von Gott bekommen hat, verkommen lässt. Und Unterordnung bedeutet auch nicht, dass die Frau alle Mühe aufgibt, ihren Mann zu beeinflussen. Denn auch das ist Teil ihrer Aufgabe, ihrem Mann zu helfen, Christus ähnlicher zu werden. Es ist also nicht die Frage so sehr des Ob, sondern eher die Frage eines Wie. Nun, das Wesentliche dieses Wesens der Rolle, also was ist das Wesen der Rolle der Frau in der Unterordnung? Das Wesentliche davon, zusammengefasst, es ist die erhabene Bestimmung, mit der Ehe Gott zu repräsentieren. Das geht nur, wenn beide selbstlos auf den anderen ausgerichtet sind und gemeinsam selbstlos auf Gott ausgerichtet sind. Und ich kann jetzt nicht die Predigten davor alle wiederholen, aber nur als Erinnerung, wenn wir den Schöpfungsbericht in Kapitel 2, 1. Mose, genau studieren, werden wir feststellen, die besondere Berufung der Ehe ist, Gott zu repräsentieren. Wir als Mann und Frau in einer gelebten Einheit, obwohl wir eine Mehrzahl sind, wir sind ein Ebenbild Gottes auf dieser Erde. Wir repräsentieren seine Vielzahl in einer Einheit. Jeder Einzelne kann mit seinem Charakter Gott repräsentieren, aber er kann nicht Gottes Vielzahl als drei einen Gott in einer Einheit, in einer gelebten Einheit repräsentieren. Wobei innerhalb der Gemeinde ja. Und das ist unser Auftrag als Gemeinde. Und deswegen gibt es auch diese Beziehung, die Paulus hier im weiteren Text auch führt, zwischen Christus und die Gemeinde und Mann und Frau. Er sagt, wenn die Gemeinde Gott repräsentiert, indem wie sie Einheit lebt, wie sie charakterlich lebt, und wenn die Ehe Gott repräsentiert, so wie sie die Einheit lebt und wie sie charakterlich leben, dann kannst du auch sagen, dass Mann und Frau das Bild von Christus und die Gemeinde repräsentieren. Und das ist das, wie Paulus es auch deutet, später in diesem Kapitel. Aber da sind wir noch nicht. Und in Bezug auf die Ehefrau, wenn wir jetzt diesen wesentlichen Inhalt der Rolle in der Ehe betrachten, ist die Rolle der Ehefrau, ihrem Mann zu helfen, seinen Auftrag von Gott zu erfüllen, damit sie dadurch gemeinsam durch ihre Einheit Gottes Wesen auf dieser Erde repräsentieren. Das können wir nur in Jesus Christus tun. Mir ist sehr wohl bewusst, dass dieser Auftrag ein sehr, sehr großer ist. Einer, der schwer wirklich vollkommen zu erfüllen ist. Aber auf der anderen Seite, wenn wir Menschen einen großen Auftrag haben, motiviert es uns nicht mehr, das auch wirklich zu machen? Wenn jemand ein Manager ist und er kriegt immer nur so Kleinkleckeraufgaben, er soll nur mal kurz organisieren, wie man diese oder jene Pause gestaltet oder dort mal so 2 Tage festgestaltet, das ist für ihn nichts Besonderes. Aber wenn jemand mal in seiner Aufgabe sagt, so, du sollst jetzt eine ganze Woche Oktoberfest organisieren. Das ist mal eine Aufgabe. Ne? Das ist mal was Großes. Das ist mal was Besonderes. Und meistens ist es so, wenn wir in den Bereichen, für die wir leben, einen großen Auftrag bekommen, dann haben wir auch sehr viel mehr Motivation, darin zu leben. Und wenn wir wissen, dass wir den Auftrag als Christen haben, Gott zu repräsentieren und die Ehe ein ganz besonderer Möglichkeit ist, Gott zu repräsentieren, dann sollte uns das wirklich eine große Motivation sein, hier auch unsere Rolle bestmöglichst auszuleben. Carol Mack schreibt in dem Buch Lieblinge auf Lebenszeit, Carol Mack ist die Ehefrau von Wayne Mack, der vielleicht mehr Leuten bekannt ist, ein sehr, sehr erfahrener Seelsorger, eigentlich einer der Pioniere auf dem Gebiet der Neuentdeckung der biblischen Seelsorge, nachdem die Christenheit sie für eine längere Zeit ein bisschen verloren hat. Als Helferin ihres Mannes ist die Frau dafür verantwortlich, ihre Ideen, Gedanken und Meinungen in den Prozess der Entscheidungsfindung einzubeziehen. Merkt, sie schreibt, und ich stimme dem zu, als Helferin ihres Mannes ist eine Frau dazu verantwortlich, ihre Ideen und Gedanken und Meinungen mit in den Entscheidungsprozess hineinzubringen. Doch wenn ihr Mann eine Entscheidung getroffen hat, soll sie diese mit Freuden und von ganzem Herzen unterstützen, ob sie damit einverstanden ist oder nicht. Das ist ein Beispiel des Wesens der Unterordnung. Die Frau ist nicht dazu berufen, einfach immer alles Ja zu sagen. Sie ist dazu berufen, ihrem Mann zu helfen und als Hilfe, damit ihr Mann Gottes Plan ausführen kann, ist sie dazu berufen, auch ihren Mann auf die Dinge aufmerksam zu machen. Aber wenn ihr Mann eine Entscheidung getroffen hat, dann sollte sie nicht dagegen arbeiten. Wir kennen das von vielen Bereichen unseres Lebens genauso. Wenn wir in einem Team arbeiten, wie ich das auch immer wieder erlebe, wir haben einen vielleicht schwierigen Fall und als Ärzte besprechen wir dann in unserer Besprechung, wie wollen wir mit dieser Sache umgehen, wollen wir oder wollen wir nicht, müssen wir ihn operieren, müssen wir ihn auch nicht operieren. Das ist eine schwierige Entscheidung und wir diskutieren alle miteinander und alle dürfen ihre Sache sagen, so ist es bei uns im Team. Ja, der Chef, der gibt nicht wie ein Diktator vor, was zu tun ist. Aber wenn der Chef, und er ist schon ein Mann, der wirklich leiten kann, wenn der Chef dann alles abgewogen hat, gesagt, den Weg gehen wir, dann ist für jeden klar, den Weg gehen wir. Und dann wird man nicht sagen, wird keiner sagen, ich werde ihn nicht operieren, weil wir als Team die Entscheidung getroffen haben, wir werden ihn operieren. Oder umgekehrt, wir treffen als Team die Entscheidung, wir werden ihn nicht operieren. Ich habe Dienst und gehe dann nach 16 Uhr zu ihm, Herr so und so, ich würde sie aber trotzdem operieren. Das machen wir jetzt. Jetzt sind die alle nach Hause gegangen, jetzt mache ich das. Jetzt bin ja ich der Verantwortliche dafür, was in diesen nächsten Stunden bis zum nächsten Tag um 7 Uhr passiert. Das mache ich nicht, das macht man einfach nicht. Ich meine, wenn dann eine plötzlich neue Situation eingetreten ist, weil etwas passiert ist und man neu entscheiden muss, dann ist es was anderes. Ja, dann ist es nicht das Problem. So bin ich zum Beispiel mit meinem Chef einmal wirklich ziemlich stark aneinander geraten, weil ich eben bei einer Patientin eine Entscheidung selbstständig getroffen habe, nachdem wir als Team anders entschieden hatten. Und ich hatte mich aber nicht klar genug ausgedrückt dass es sich um eine Veränderung der Situation gehandelt hat. Also es bedurfte dann im Nachhinein ein bisschen Klärung. Dann war auch alles gut. Ja, dann haben alle Wogen geglättet und der Chef unterstützte die Sache fortan, sofort ganz. Aber ich hatte eben bei der Übergabe nicht sofort von der Veränderung der Situation berichtet, weshalb ich dann doch mich anders entschieden hatte zu handeln. Und ich verstehe ihn. Sein Argument war, und das Argument können wir auch hier einbeziehen, ich muss mich schon auf irgendetwas verlassen können, wenn wir gemeinsam eine Entscheidung getroffen haben, dass da nicht irgendjemand im Team einfach ausbricht und sein eigenes Ding macht. Und er hat recht. Und so hat Gott in die Ehe es hineingelegt, und ich möchte damit zum zweiten Punkt überleiten, in die Grundlagen für diese Rolle. So hat Gott es in die Schöpfung hineingelegt und bestimmt, dass die Frau sich unterordnen soll und der Mann die Leitung bekommt. Ich möchte so ein bisschen wieder zurück zu meiner Einleitungsfrage. Sind Gottes Pläne immer gut? Ich weiß nicht, ob wir dann im Alltag plötzlich wirklich immer diese Überzeugung haben, Gottes Pläne sind immer gut. Ihr könnt mich angreifen, wenn ihr wollt, wenn irgendjemand sagt, Andreas, ich bin mit dir nicht einverstanden. Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Zeitgemäß hin oder her. Wenn Gott es geschaffen hat, lasst uns doch einmal schauen. In Vers 23, lasst uns diese Begründung, die Paulus uns hier gibt, mal wirklich ganz genau anschauen. Es ist nicht ein langer Satz, aber über ihn müssen wir entsprechend nachdenken. Und Paulus sagt, Vers 23, denn, also warum soll sich die Frau ihren eigenen Mann unterordnen? Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Und die Begründung ist einfach, denn der Mann ist das Haupt der Frau. Um diese Begründung von Paulus wirklich verstehen zu können, müssen wir zurück in die Schöpfungsgeschichte. Dort, wo Gott den Menschen geschaffen hat, erst den Mann und dann die Frau als Hilfe. Und diese Tatsache wird von Paulus in 1. Korinther 11, Vers 8 als Argument dafür genommen, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Also Paulus bezieht sich auf den Schöpfungsbericht Gottes und sagt, das sagt uns, wenn Gott erst den Mann geschaffen hat, dem Mann einen Auftrag gegeben hat und dann gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mann alleine diesen Auftrag erfüllen kann. Er kann ihn gar nicht angemessen ausfüllen. Ich muss und ich will ihm eine Hilfe machen. Und dann macht er dem Mann eine Hilfe, die ihm entspricht. Dann ist es nur logisch, dass man sagt, gut, dann gehören Mann und Frau zwar wirklich eng zusammen und man kann sie nicht trennen, weil sie diesen Auftrag Gottes nur gemeinsam ausfüllen können. Aber so wie es in einem Körper, wenn er vollständig ist, immer noch Kopf und Körper gibt und man kann die beiden nicht trennen, kann man wirklich nicht. Dann müssen wir das auch in der Ehe so sehen. Der Mann ist das Haupt, der leitet, die Frau ist nicht das Anhängsel, sondern die Hilfe, die ihm hilft, seinen Auftrag zu erfüllen. Und das ist die Begründung von Paulus. Er sagt, wenn das so ist, wenn der Mann das Haupt ist und Gott ihm den Auftrag gegeben hat, er also vorangeht, er die Leitung hat, dann sollte sich die Frau der Leitung unterordnen, so wie es immer und überall ist. Und das funktioniert in keinem Team in dieser Welt, wenn diejenigen, die sich der Leitung unterordnen sollen, sich immer wieder ihren eigenen Weg machen und ihr eigenes Ding tun. Dann läuft der Karren nicht wirklich vorwärts. Das ist die Begründung von Paulus. Schöpfungsordnung. Gott hat es so festgelegt. Und wenn Gott etwas macht, wenn er etwas plant, dann ist das gut. Vielleicht glauben wir es nicht oder vielleicht glaubst du es nicht. Ich glaube fest daran. Wenn Gott einen Plan macht, dann ist er gut. Ob er sich immer gut anfühlt, ob die tatsächlich dadurch entstandenen Situationen immer die schönen Situationen des Lebens sind, das ist eine andere Sache. Aber es ist gut, wenn Gott einen Plan macht. Ich möchte aber nochmal daran erinnern, dass Paulus genau in diesem Abschnitt, in 1. Korinther 11, 9, und 8 und 9 und auch weiter folgend sagt, doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau noch die Frau ohne den Mann etwas. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau. aber alles kommt von Gott. Hier geht es nicht um eine Art von Minderwertigkeit in jeglicher Art. Hier geht es um eine unterschiedliche Rollenverteilung. Die Illustration, die Paulus hier gibt, ein Vergleich. Und er sagt, so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, so ist auch der Mann das Haupt für die Frau. Das ist ein Bild, damit wir es uns vorstellen können. Christus, und das ist etwas, was, denke ich doch, die allermeisten Christen auch in unserer heutigen Zeit wirklich bejahen würden. Christus, er geht voran. Er ist das Haupt. Er ist der Leiter der Gemeinde. Niemals würde, doch, es gibt's auch, aber davon distanzieren wir uns ganz klar, eine christliche Gemeinde, sie würde nicht sagen, das ist unsere Agenda, das ist unsere Vorstellung, das ist unser Ziel, Christus, und jetzt hilf uns mal. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht als Gemeinde hingehen und sagen, das ist unsere Idee für die Welt oder für unsere Nachbarschaft, und nun brauchen wir Christus, damit er unsere Hilfe ist. Wie oft betet ihr, Christus, hilf mir? Ja, damit Christus unsere Hilfe ist, damit wir unsere Agenda voranbringen können. Ja, das funktioniert nicht. Das darf so nicht sein. Ich will nicht sagen, ihr dürft niemals beten, Christus, hilf mir. Aber seid bitte vorsichtig, wenn ihr betet, Christus, hilf mir. Wenn Christus dir bei einer Sache helfen möge und du das gerne möchtest, dann solltest du seine Agenda ausführen. Okay? Wenn du wirklich weißt, Christus will, dass ich jetzt diesen Auftrag erfülle, den er mir gegeben hat, dann kannst du sagen, hilf mir, ihn auch auszuführen, denn ich tue dein Werk. Aber denk dir nicht etwas aus, mach nicht deine Pläne und dann willst du von Christus, dass er dir hilft. Das geht so nicht. Und das ist die Illustration, die Paulus hier gibt und sagt, Christus ist unser Haupt. Das hat er vorher hier schon in Epheser Kapitel 1 gegeben. Er hat uns errettet als Gemeinde und dann hat er uns Christus als Haupt für die Gemeinde gegeben. Mit anderen Worten, Gott hat gesagt, ich errette dich, Gemeinde, du kleine Herde, ihr verlorenen Menschen, die ihr mich noch alle nicht mal wollt. Ich errette euch, aber ich gebe euch ein Haupt, ich gebe euch einen Leiter, ich gebe einen, der vorangeht, der sagen wird, wo ihr hingeht, nicht nach eurem eigenen Willen. Und so, sagt Paulus, und er bezieht sich darauf, auf das, was er davor schon in dem Brief gesagt hat, so wie Christus das Haupt und der Leiter für die Gemeinde ist, so ist auch der Mann die Leitung für die Frau und übrigens auch für die Familie. Das ist die Illustration, die ihr hier gibt, das ist der Vergleich, das Bild. So soll es auch sein, so wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so soll sich die Frau ihrem Mann unterordnen in allem. Und Christus ist der Retter des Leibes. Christus ist jemand, der nicht nur den Leib vorangeht, der nicht nur sagt, Gemeinde, das ist der Weg, den geht, sondern Christus ist jemand, der diesen seinen Leib, seine Gemeinde rettet. Nun sagen Sie uns vielleicht, Moment, Andreas, du kannst aber nicht sagen, dass der Mann seine Frau in gleicher Weise rettet, wie Christus die Gemeinde rettet. Richtig? Wenn es um die Erlösung geht, um die Errettung von Sünden und von dem Verderben, dann geht das nicht. Kein Mann kann seine Frau von dem Verderben retten, egal wie viel er für seine Frau betet, wenn sie ungläubig ist. Aber das Wort Retter, Rettung, ist nicht einfach nur ein Wort, das für Erlösung gebraucht wird, sondern auch im Sinne von erhalten, etwas hindurchführen und bewahren. Und in diesem Sinn ist Christus für die Gemeinde derjenige, der die Gemeinde bewahrt, der sie hält. Und auch der Mann hat den Auftrag, seine Frau zu halten und zu bewahren, ihr Leben zu erhalten, alles zu tun, bis zur Hingabe seines eigenen Lebens für seine Frau einzustehen und ihr Leben zu erhalten. Jeder von euch würde mit seinem klaren Verstand ziemlich genau überlegen, wenn er eine Verletzung hat. Stellt euch vor, ihr habt einen Unfall Und nun ist ein Gliedmaß bei euch sehr stark in Gefahr. Bein ist so stark eingequetscht, dass die Arterie, die den Bein versorgt, kaputtgerissen ist. Und nun fragt man euch, und du bist mit deinem Kopf immer noch dabei, und man fragt dich, sollen wir dich operieren und dieses Blutgefäß zusammennähen, um das Bein zu erhalten, oder willst du es verlieren? Was sagt euer Verstand, das Haupt des Leibes? Natürlich operieren, die Arterie zusammenflicken, damit das Bein erhalten wird. Das ist ein Bild dafür, was es heißt, dass ein Mann als Haupt mit seinen Entscheidungen dafür sorgen soll, dass die Frau ihr Leben, alles, soweit er es beeinflussen kann, erhalten wird. Und dabei geht es nicht nur um ihr körperliches Wohl und um ihre Gesundheit, für die er Sorge zu tragen hat, sondern dann geht es auch um ihr geistliches Wohl, um ihre geistliche Gesundheit, auf die er einwirken soll, so gut es ihm möglich ist. Und in diesem Sinn gibt Paulus das Bild, Christus sorgt für die Gemeinde und so sorgt der Mann für die Frau, deswegen ist er Haupt der Frau. Wie genau der Mann das im Einzelnen tun soll, dazu möchte ich nächstes Mal mehr sagen. Aber jetzt wollen wir uns nochmal dem dritten Punkt zuwenden und wir wollen das Vorbild der Rolle anschauen. Paulus gibt hier der Frau für ihre Rolle ein Vorbild. Und dieses Vorbild ist tatsächlich umfassend und zwar in mehrfacher Hinsicht. Schaut, er sagt Vers 24, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frau ihren eigenen Männern in allem. Kurz die Beobachtung von letztes Mal, es sind die eigenen Männer gemeint, die Frau muss sich nicht jedem Mann in der Gemeinde unterordnen oder jedem Mann auf der Straße, nur ihrem eigenen Mann. Und in allem. Und dieses Wort in allem wird verglichen mit dem, wie sich die Gemeinde Christus unterordnet. Und nun muss man tatsächlich sagen, die Gemeinde soll sich Christus in der Tat in allem unterordnen. In allem im Sinne von absolut, in allem. Kann man dieses Absolute genauso auch auf den Mann übertragen? Kann man tatsächlich sagen, die Frau soll sich ihrem Mann absolut in allen Dingen unterordnen? So, genauso wie die Gemeinde sich Christus unterordnen muss? Hier gibt es ein ganz klares Jein. Ja, tatsächlich, hier steht es so. Was willst du denn dagegen sagen, wenn das Gottes Plan ist? Du kannst höchstens sagen, die Bibel irrt. Du kannst sagen, Paulus hat geirrt oder dieser Satz ist nicht inspiriert. Dann kommen wir in ganz andere Schwierigkeiten, wenn wir anfangen, die Bibel zu zerteilen. Aber es gibt auch ein Nein. Und zwar sind beide, sowohl Mann als auch Frau, sind beide Christus untergeordnet, so wie Christus auch Gott untergeordnet ist. Gott, der Vater, steht an oberster Stelle in der Rangordnung, die Gott festgelegt hat. Dann kommt Christus. Und schon hier im Wesen Gottes, in der Dreieinheit Gottes, wo wir sehen, dass es eine Unterordnung gibt, merken wir, Unterordnung hat nichts mit weniger Wert zu tun. Überhaupt nichts. Keiner von uns wird hoffentlich sagen, Jesus Christus ist nicht so viel wert wie Gott, sein Vater, oder? Die sind doch beide gleich, sind beide vollkommen Gott. Und trotzdem gibt es eine Unterordnung in der Gottheit. Und Christus soll sich die Gemeinde unterordnen. Ich meine, die Gemeinde soll sich Christus unterordnen. Und der Mann soll sich der Gemeinde und auch Christus unterordnen. Und die Frau unterordnet sich ihrem Mann, aber auch Christus und Gott, dem Vater. Und nun haben wir ein kleines Problem. Wenn wir zwischen Gott unterordnen und Christus unterordnen keinen Unterschied machen müssen, formell ja, aber praktisch, weil Christus immer das will, was auch Gott, der Vater will, und es dort nie einen Unterschied gibt, gibt es bei der Stufe Mann und Christus leider, einen großen Unterschied. Denn der Mann will nicht immer das, was Christus will, stimmt's? Und hier beginnt das Dilemma. So manch eine Frau wird sagen, ja, wenn mein Mann mich liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, dann unterordne ich mich ihm. Glaube ich dir nicht. Unterordnet ihr euch Christus etwa so vollkommen? Nee, ne? Also, wenn du glaubst, du würdest dich deinem Mann unterordnen, wenn er dich so lieben würde wie Christus, dann müsstest du dich ja Christus hundertprozentig in allem unterordnen. Und tut ihr das wirklich, Frauen? Ihr Männer, unterordnet ihr euch Christus so vollkommen in allem, dass ihr sagt, ich tue alles, was er will? Und genauso würdet ihr Frauen auch euren Männern euch nicht vollkommen unterordnen, wenn er euch lieben würde, wie Christus die Gemeinde liebt, weil ihr Sünder seid. Selbst dann, wenn wir manchmal von unserer besseren Hälfte sprechen, ist die bessere Hälfte nicht wirklich gut in Gottes Augen, was das Sündenleben angeht. Aber jetzt zurück zu unserem Problem. Wenn der Mann wirklich absolut in allem Christus gehorchen würde, dann könnte man tatsächlich absolut sagen, die Frau soll sich in allem absolut ihrem Mann unterordnen. Aber der Mann will nicht immer das, was Christus will. Was ist, wenn der Mann jetzt auf einmal Dinge tun will oder von der Frau erfordert, die Christus nicht will, also ganz klar nicht will? Was ist, wenn er von ihr etwas Sündiges fordert? Sie darf es nicht tun, denn sie muss sich Christus mehr unterordnen als dem Mann. Das Prinzip, wir sollen uns Gott mehr unterordnen als Menschen, wir sollen Gott mehr gehorchen als Menschen, das gilt sowohl im Bereich des Staates, wenn es darum geht, dürfen wir alles tun, was der Staat von euch will. Es gilt auch im Bereich des Arbeitslebens, wenn es darum geht, dürfen wir alles tun, was der Chef von uns will. Und dieses Prinzip gilt auch in Bezug auf Mann und Frau. Auch die Frau darf von ihrem, auch die Kinder müssen nicht alles machen, was die Eltern ihnen sagen, wenn es Sünde ist. Wenn der Mann von der Frau etwas möchte, was sündig ist, darf die Frau es nicht tun. Es ist, und sie darf, hier kommt das Dilemma manchmal, so manch eine Frau weiß eigentlich, naja, das sollte ich nicht tun, das ist Sünde, aber mein Mann will ja, dass ich das tue und ich werde mich meinem Mann unterordnen. Dann tue ich es. Dann missbrauchen wir die falsche Entscheidung von jemandem, um zu bekommen, was wir wollen. Und das ist genauso falsch. Nun könntet ihr vielleicht fragen, aber Andreas, was ist, wenn, und dazu möchte ich zu dem Unterpunkt mit den vielen, vielen Fragen unserer Praxis kommen, was ist, wenn? Was ist eigentlich, wenn der Mann etwas von mir fordert und ich bin mir nicht sicher, ob es Sünde ist oder nicht? Ich könnte es mit der Bibel nicht beweisen, dass es Sünde ist, aber ich habe schon ein schlechtes Gewissen dabei. Ich bin unruhig damit. Ein gutes Gewissen ist ein sehr, sehr hohes Gut in der Bibel. Und in Zweifelsfragen, dort, wo der eine Christ sagt, das kann man machen, und der andere Christ sagt, nein, das darf man nicht machen, ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, wird immer wieder aufgefordert, tu nicht, was dein Gewissen beschmutzt. Und niemand darf seinen Nächsten zu einer Tat überreden, die sein Gewissen beschmutzt. Auch wenn du die Erkenntnis hast, dass das keine Sünde ist. Aber wenn dein Bruder das nicht erkennt, dass es keine Sünde ist, oder deine Schwester, dann verleite sie da nicht hin. Das Prinzip, also das Gut, ein reines Gewissen zu haben, ist ein sehr, sehr hohes Gut. Und ein Mann darf nicht von seiner Frau etwas fordern. Und eine Frau ist aus Gewissensgründen in diesem Fall entbunden, ihrem Mann sich zu unterordnen, wenn sie eine Sache mit dem Gewissen nicht vereinbaren kann. Entweder ist es Sünde, da muss sie sich nicht unterordnen. Oder sie weiß es vielleicht nicht genau, hat aber ein schlechtes Gewissen dabei, ist unruhig, braucht sie sich auch nicht unterordnen. Und ich möchte jeden Mann eindringlichst warnen, hier auf seine Frau einzureden und es in Kauf zu nehmen, dass sie ein beschwertes Gewissen bekommt, nur weil sie tut, was er will. Grundsätzlich darf der Mann das nicht missbrauchen, seine Stellung als Leiter für seine eigenen Zwecke. Und das ist die nächste schwierige Frage in der Praxis. Was ist eigentlich, wenn mein Mann, also aus der Sicht der Frau. Was ist eigentlich, wenn der Mann nur für seine eigenen Bedürfnisse lebt und seine Frau mehr oder weniger ausnutzt? Sollte sie dann nicht irgendwann Stopp sagen und sagen, so, jetzt ist Schluss, jetzt lasse ich mich nicht mehr ausnutzen? Ich werde heute nicht die Zeit haben, die Zeit ist auch schon so gut wie abgelaufen, die vielen Was-ist-wenn zu besprechen. Ich habe aber in den Hausaufgaben eine Aufgabe gegeben, dass man über diese Was-ist-wenn in den Hauskreisen darüber spricht. Und ich möchte euch ermutigen, das auch zu tun. Aber es gibt einige Prinzipien, die ich euch an die Hand mitgeben möchte, liebe Frauen, die ihr anwenden könnt für solche Fälle. Schaut mal, was sagt Jesus ganz allgemein, unabhängig, ob es Mann oder Frau ist, ob es in der Ehe ist oder im gesellschaftlichen Leben, was sagt Jesus, sollst du demjenigen tun, der dir Böses tut? Gutes vergelten, oder? Was sagt Jesus, sollst du dem tun, der dich benutzt und dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen? Geh zwei mit ihm mit. Was machst du, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt? Die linke hinhalten. Ich denke jetzt gerade an die Geschichte, aber die erzähle ich jetzt nicht. Oder? Doch, ich erzähle sie einmal. Kommt ein Junge von der Religionsunterricht nach Hause und sagt, der Lehrer hat uns gelehrt, dass in der Bibel steht, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann sollst du die linke hinhalten. So, sagt der Vater, hat er das? Ja, sagt der Junge, das hat unser Religionslehrer uns so gelehrt. Das war noch zu Zeiten, als die Religionslehrer mehr oder weniger die Bibel lehrten. Dann ging der Vater zu dem Lehrer und fragte, und der Junge kam mit, um sich das anzuschauen, was der Lehrer jetzt, oder er wollte wissen, wie es ausgeht. Sagt der Vater, hast du wirklich den Kindern, dem Jungen beigebracht, wenn jemand dich auf die rechte Wange schlägt, dann sollst du auch die linke hinhalten? Ja, sagt der Lehrer, so steht es. Und er holt aus, der Vater, und schlägt dem Religionslehrer auf die rechte Wange. Da schüttelt sich ein bisschen der Religionslehrer, sagt, es steht in der Bibel aber auch, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und dann ging die Prügelei los. Und dann kommt einer vorbei und ist ganz entsetzt, was hier passiert, sagt der Junge zu ihm, das ist nicht schlimm, die legen sich nur die Bibel aus. Und das könnte man eigentlich auch auf eine Ehe übertragen, oder? Dass sich jetzt beide anfangen, die Bibel auszulegen, wie man miteinander umgeht, wenn der andere nicht lieb zu mir ist, wenn er mich ausnutzt. Das Prinzip habt ihr hoffentlich verstanden. Das eigentliche Prinzip der Bibel ist wirklich, tue dem anderen Gutes, auch wenn er dir Böses tut. Nur die Tatsache, dass dich jemand missbraucht, entbindet dich nicht deiner Pflicht, den Nächsten zu lieben und ihm Gutes zu tun. Was meint ihr, sollten dann die im Gefängnis machen? Sollten sie ihre Gefängniswärter irgendwann anfangen, in Gemeinschaft zu schlagen, all die Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt sind und ins Gefängnis gekommen sind? Was für ein Bild gibt das, wenn sie dort anfangen, gewalttätig zu werden, nur weil sie sagen würden, ich muss mir ja nicht alles gefallen lassen? Es ist nicht eine Sache, die jetzt auf die Frauen bezogen ist, dass sie sich auch einem unschönen Mann unterordnen sollen, auch dann, wenn sie viel von ihrem Leben abgeben müssen, weil der Mann so uneinsichtig ist und nicht liebevoll ist. Es betrifft uns immer alle, nicht nur die Frauen in Bezug auf ihre Männer. Es betrifft uns auch in der Nachbarschaft. Es betrifft uns auf dem Arbeitsplatz. Es betrifft dich, wenn du mal ins Gefängnis kommst wegen deines Glaubens. Wir sind tatsächlich berufen, lieber zu leiden und Christus zu ehren, als unser Recht versuchen durchzusetzen, das wir übrigens gar nicht haben, sondern dass wir uns nur von Staats wegen hernehmen, aber nicht von Gott haben. Und ja, eine Frau sollte sich auch dann dem Mann unterordnen, wenn der Mann nicht für die Frau sorgt. Und was macht man dann? Ich möchte euch hier auf Jakobus hinweisen, und ich habe nicht die Zeit, euch diesen Abschnitt auszulegen, aber ich hätte es gerne getan. Jakobus, er schaut auf dieses Problem. Nee, nicht Jakobus, Petrus. Entschuldigung, 1. Petrus, Kapitel 3. Petrus schaut auf dieses Problem, dass es Frauen gibt, die keine guten Männer haben. Und wenn sie sich ihre Männer unterordnen, dann ist das nicht gerade angenehm. Und das sind Männer, die nicht an ihre Frauen denken, vorbildhaft. Die ihre Frauen vielleicht sogar wie Sklaven behandeln. Aber er sagt, gleicherweise sollen auch die Frauen, die sich ihren eigenen, gleicherweise sollen sich auch die Frauen ihren eigenen Männern unterordnen, damit, und er hat jetzt eher ein gesellschaftliches Begründung, die er heranzieht, weshalb es gut ist, dass sie es tun. Damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, also hier geht es um ungehorsame Männer, Gott gegenüber ungehorsam, die sich also nicht christlich verhalten und die nicht Gottes Plan für die Ehe verfolgen, damit sie durch den Wandel der Frau ohne Worte gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Zwei grundsätzliche Sachen. Erstens einmal, unterordne dich als Frau auch dem Mann, der es nicht gut mit dir meint, denn das ist das, wozu Gott uns berufen hat. Unterordne dich auch dem Chef, der es nicht gut mit dir meint. Und das andere, worauf ich hier hinweisen will, ist, so wie auch dort mit Unterordnung die Furcht Gottes verbunden ist, in Epheser 5, 21, 22, verbindet Petrus das hier auch mit der Furcht Gottes. Und er sagt, du unterordnest dich nicht deinem Vorgesetzten oder deinem Mann um seines Charakters willen, sondern um Gottes Charakters willen. Wenn du dich dem Mann unterordnest, tust du das nicht, um dem Mann gehorsam zu sein, sondern um Gott gehorsam zu sein. Und er nennt ein Beispiel und kein rühmliches. Und er sagt, so haben sich, Vers 5, so haben sich auch einst die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte sogar. Und deren Töchter seid ihr doch geworden als Glaubenschristin. Und was war mit Abraham und Sarah? Ganz kurz erinnere ich euch an die Geschichte. Da kommt Gott zu Abraham und sagt, du wirst nächstes Jahr ein Kind bekommen. Von Sarah wirst du einen Sohn haben. Und dann ist die Zeit vergangen und sie kommen zu Abimelech in ein anderes Land. Und möglicherweise hat die Sarah bereits den Sohn, den verheißenen Sohn empfangen und ist schwanger. Das sagt uns die Bibel nicht eindeutig, aber vom Zusammenhang her können wir das vermuten. Und dann sagt Abraham von der Sarah, sie ist meine Schwester. Und sie unterordnet sich in allem ihrem Mann Abraham. Und sie wird beinahe die Frau eines anderen. Was meint er, wäre damit dem verheißenen Sohn gewesen? Er würde doch als Sohn von diesem neuen König ihrem anderen Mann angesehen werden. Die Verheißung wäre dahin. Das ist eine Sache, wo der Abraham aber dermaßen versagt hat, das ist das absolute Gegenteil von dem, was er an Sieg errungen hat damals, als er seinen Sohn Isaac opfern sollte. Er hat völlig versemmelt. Was macht Sarah in diesem Knackpunkt der Weltgeschichte? Selbst dort unterordnet sie sich ihrem Mann und sagt, Petrus sagt hier, und sie hat ihre Hoffnung auf Gott geworfen, dass er die Sache regeln wird. Und sie hat das nicht in ihre eigene Hand genommen. Und das sind die Prinzipien, die wir anwenden sollten, die ihr Frauen anwenden könnt, wenn es nicht schön läuft. Das eine ist, tue Gutes auch dort, wo dir nicht Gutes getan wird. Das heißt, das Böse des einen darf dich nicht dazu verleiten, nicht deinen Auftrag Gottes auszuführen, sondern trotzdem Gottes Willen zu tun. Und das andere ist, gleichzeitig setze deine Hoffnung immer auf Gott, dass er zur rechten Zeit eingreift. Und wir wissen aus der Geschichte von Abraham und Sarah, dass er zur rechten Zeit eingegriffen hat. Und er hat es verhindert. Und so ist Sarah als besondere, vorbildhafte Frau eingegangen in die Geschichte, die sich selbst in einer Situation unterordnete, wo es wirklich, wo jeder sagen würde, hört mal Sarah, hier ist Schluss mit Unterordnung. Ich hätte es auch gesagt. Aber sie tat es nicht und setzte ihre Hoffnung auf Gott. Man könnte hier höchstens diskutieren, ob diese Halblüge mit, dass sie seine Schwester sei, gut war oder nicht. Aber so viel ich mich erinnern kann, steht dort nicht, dass sie sagte, sie sei die Schwester, sondern Abraham sagte, das ist meine Schwester. Erlaub mir bitte noch ein bisschen mehr zu überziehen, wegen einer ganz, ganz kritischen Frage. Was ist, wenn der Mann die Frau misshandelt? Wenn es hier wirklich zur Gefährdung des Leibes kommt. Ich weiß, wenn Christen aufgrund ihres Glaubens im Gefängnis misshandelt werden, können sie ja nicht einfach weglaufen. Und trotzdem würden wir es niemandem verübeln, wenn er plötzlich die Gelegenheit hat, auszubrechen aus dem Gefängnis. Wie sollte sich eine Frau verhalten? Und ich möchte nur kurz mitgeben, wenn es um Misshandlung geht, dann sollte hier die Frau vielleicht nicht Selbstjustiz üben, aber soweit sie kann, sollte sie unbedingt die Gemeinde einschalten und in solch einem Fall auch möglicherweise den Staat einschalten. Und dort sind die Wege zu gehen, die von Staats wegen her zu gehen sind. Und sie muss nicht so tun, als sei Misshandlung das, was sie für immer miterleben muss. Eine Gemeinde hat auch den Auftrag, ihre Gemeindemitglieder zu schützen und für sie zu sorgen. Und da ist unter Umständen seitens der Gemeinde einzugreifen. Vielleicht ist auch der Staat hat von Gott den Auftrag bekommen, er hat von Gott das Schwert in die Hand bekommen, die Macht auszuüben, um die Guten zu schützen und die Bösen zu bestrafen. Also wenden wir uns an den Staat als eine Institution, die Gott eingesetzt hat, um in solchen Fällen Abhilfe zu schaffen. Und das dürfen und sollten auch solche christliche Frauen in Anspruch nehmen. Besonders dann, wenn auch Kinder mit betroffen sind, heißt das nicht, dass sie jetzt sagen, ja, ich muss mich ja unterordnen und nun bin ich da und wir lassen uns alle schlagen und wir tun das, was der Mann will. Es gibt einen Punkt der Misshandlung, wo der Staat einschreitet. Und der Staat hat den Auftrag von Gott, auch wenn unser Staat Gott nicht fragt, aber Gott hat es so eingerichtet, dass er für seine Bürger sorgt. Und dort sollten wir genau das von Gott eingerichtete Mittel für solche Zwecke in Anspruch nehmen. Nicht Selbstjustiz, aber wir nehmen die staatlichen Einrichtungen dafür in Anspruch. Und auch die Gemeinde hat für ihre Mitglieder zu sorgen, und gegebenenfalls eine solche Frau rauszunehmen zum Schutz ihres Lebens und vielleicht auch ihrer Psyche. So, jetzt bin ich noch nicht fertig mit dem Thema, aber ich werde jetzt tatsächlich Schluss machen. Ich möchte euch einfach ermutigen, besucht in dieser Woche alle die Hauskreise. Auch alle Gäste dürfen gerne mit in einen Hauskreis. Es gibt bei uns 3 Hauskreise. Den einen leitet Daniel, den anderen leitet Stefan und einen leite ich. Den Daniel leitet, der ist russisch, das sollte man mit bedenken. Stefan und ich sind der russischen Sprache nicht so gut mächtig. Wir machen das Ganze in Deutsch. Und ich möchte euch ermutigen, in den Hauskreisen über diese Dinge auch weiter zu sprechen. Entsprechend müssen sich die leiten, damit auseinandersetzen. Ich werde euch meine Predigt auch zur Verfügung stellen. Da steht ein bisschen mehr als das, was ich jetzt heute gesagt habe. Aber es ist wichtig, dass wir uns über dieses wirklich intensive Thema auch intensiver Gedanken machen. Lass uns doch aufstehen und zum Schluss beten. Unser allmächtiger Vater im Himmel, du bist gut, deine Pläne sind gut, sie sind immer gut. Und wenn du uns unter eine schwere Hand führst und wir sogar leiden müssen, dann ist das Teil deines Plans und dann ist es gut. Auch wenn die Menschen nicht gut sind, die das an uns ausüben und oft genug wir selber nichts Gutes tun und dadurch andere leiden müssen, oft genau diejenigen, die wir am meisten lieben. Aber was du sagst, was du verordnet hast in deinem Wort, die Rollen, die du Mann und Frau gegeben hast, die du Eltern und Kindern, die du dem Staat gegeben hast und den Bürgern, all das ist gut Ich will dich bitten, dass du jeden Einzelnen mit viel, viel Weisheit ausstattest, diesen guten Plan zu leben, zu deiner Verherrlichung und für uns zum Guten. Amen.